Hi und hallo zu Track 17, der Musikpodcast, Folge 74 mit Melanie Löper.
Und Christopher Hunold.
Heute mit dem Geständnispop von Carla Dal Forno, dem grüblerischen Postpunk von Tree Boy und Ark, dem droning Alterswerk von Seafeel, dem überbordenden UK Garage von Lone und dem farbfreien Postpunk von Magda Verskan. Ihr seid in dem einzigen Musikmedium des Planeten, das keine Meinung zu Encheur de Poitrine haben muss, auch wenn ich gar nicht weiß, ob ich das überhaupt richtig ausgesprochen habe. Vielleicht ist das auch ein Grund, warum wir gar nicht darüber sprechen, es sei denn, du bist Riesenfan und ich weiß das nicht. Aber mir war das in den letzten Monaten alles ein bisschen zu viel, deswegen bin ich ganz froh, dass wir hier heute da gar nicht drüber sprechen müssen. Aber erstmal muss ich dich fragen, wie geht's dir?
Mir geht es sehr, sehr gut. Wie geht es dir?
Da waren zwei Sehrs drin. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Auf jeden Fall. Ich freue mich auf jeden Fall richtig, dass wir unsere zweite Review-Folge des Jahres machen und aber eigentlich irgendwo auch die erste des Jahres. Wir haben ja letzten Monat so einen groben Abriss des ersten Quartals gemacht und haben die Platten ja so ein bisschen nach Genre bei uns ja immer in Anführungszeichen, besprochen und sind die so durchgegangen, so ein bisschen wie in unseren Jahresendfolgen. Das fand ich irgendwie auch ganz gut zum Start.
Voll. War mal was anderes, ne? Aber jetzt back to the roots hier.
Back to the roots, auch wenn The Roots kein neues Album haben und entsprechend auch nicht in diesem Podcast auftauchen, was irgendwie schade ist. Aber ich glaube, die sind, glaube ich, gut genug beschäftigt, um irgendwie bei Jimmy Fallon an der Seite zu stehen. Ne? Das machen die immer noch, oder? Weißt du?
Ja, stimmt. Einfach amerikanische Heavy Tone, so wie sie da bei TV. Oh Gott,
ja. Ja, das wird sie ehren, wenn sie das wüssten. Das kommentieren wir bitte alle gleich unter dem letzten The Roots Instagram Post. The American Heavy Tones. Und ich glaube, wir würden alle sofort blockiert werden. Naja, so viel dazu. Was jetzt natürlich viel wichtiger ist, ist dich noch zu fragen, was hast du denn zuletzt gehört?
Ja, es geht in die heiße Phase meines Jahres. Nächste Woche ist Eurovision Song Contest. Für alle, die mich kennen, die wissen, das ist quasi für mich Weihnachten, Geburtstag und Silvester und Tag der Arbeit und was weiß ich alles zusammen. Ja. Dementsprechend höre ich das gerade sehr, sehr viel. Also retrospektiv. Ich versuche nicht so viel der aktuellen Teilnehmer zu hören, weil ich das immer versuche, so ein bisschen abzuwarten, bis die Halbfinals kommen. Also früher habe ich sogar die nicht geguckt, weil ich mir den Samstag dann so bewahren wollte, aber das schaffe ich mittlerweile nicht mehr. Also ich gucke die Halbfinals jetzt auch mittlerweile. Drei, vier Länder habe ich bis jetzt gehört. Die meisten haben mir nicht gefallen. Das Einzige, was ich ganz cool fand, war Montenegro, weil ich so diese, weißt du, diese Balkan, diese komplett auf Ecstasy, diese Lieder mag, die so aus dem Westbalkan kommen. Das ist so mein Ding. Deswegen hat mir das ganz gut gefallen. Ist aber auch tatsächlich so, dass obwohl ich jetzt echt ESC-Hardcore-Fan bin, ich die meisten Lieder eigentlich nicht unbedingt mag, so im Normalen. Das ist irgendwie, weiß ich nicht, in diesem Kosmos funktioniert mein Musikgeschmack ein bisschen anders und deswegen, wenn ich die dann nur höre, ohne diesen Kontext zu haben, finde ich die erstmal ein bisschen schwierig. Wenn ich es dann sehe, dann kann es noch funktionieren. Also mal gucken, was mich da so erwartet nächste Woche.
Okay, das wirst du uns dann ja in der nächsten regulären Episode dann nochmal kundtun, wenn du dann…
Wenn ihr möchtet so und es aushaltet.
Deinen kleinen Recap machst. Nein, ich freue mich ja für dich. Ich kann das ja dann durch deine Augen und Ohren mitnehmen, konsumieren oder wie auch immer.
Das ist lieb, das hast du sehr lieb gesagt.
Ich habe etwas weniger Farbenfrohes, glaube ich, gehört, als das, was häufig beim ESC vielleicht zu hören ist oder so, wie du es gerade seitens der Balkan-Beteiligung beschrieben hast. Ich war bei MJ Geider, ich weiß nicht, ob du sie kennst. Sie war für mich auch eher ein unbeschriebenes Blatt, bis in diesem Jahr eine 7-Inch veröffentlicht wurde als Teil dieser 7-Inch-Reihe auf Modern Love. Da gab es ja auch schon ein paar Vorstellungen hier. Das Ganze kann man aber nicht streamen, deswegen habe ich das jetzt nicht für die Playlist mitgebracht, sondern spreche jetzt hier einmal drüber. Und MJ Geider macht so einen Mix aus Dreampop, Shoegaze und ein paar zumindest so angedeuteten Melodien. Und deswegen habe ich mich mal so ein bisschen mit diesem Backkatalog von ihr auseinandergesetzt, eben weil ich diese neue Single so großartig finde. Und ja, das bewegt sich so in etwas dröhnendere, verzerrtere Grouper-Gefilde. Alles aber wahnsinnig, also slow as fuck, muss man sagen. Also da gibt es jetzt keine Bewegung zu viel oder keine, die nicht unbedingt nötig ist. Das hat auch immer so was leicht Mechanisches, Metallenes, aber irgendwie bleibt dann doch immer mal wieder eine Melodie hängen und ich mag diese Stimmung sehr gerne, die sie da transportiert. Man muss jetzt nicht unbedingt alles gehört haben, um sie zu verstehen. Also das Ding ist, dass sich die Musik durchaus auch ähnelt, aber weil sie so gut ist, lohnt es sich doch in alles reinzuhören. Und deswegen eine kleine nette Reise gewesen, da mal so ein bisschen durch den auch überschaubaren Beck-Katalog reinzuhören. Ja. Das erste Album, über das wir heute sprechen, heißt Confessions und ist von Carla Dal Forno, der Australierin, die seit ziemlich genau 10 Jahren Musik veröffentlicht. Es begann 2016 mit diesem sehr einnehmenden Album, geheimnisvollen Album You Know What It's Like und dann über EPs wie The Garden, eine der ersten Platten, die hier im Podcast überhaupt vorgestellt wurden, und ein paar weiteren Alben hat sie so ihre Rolle als ja Versteherin und Weiterentwicklerin von so Hauntology Pop zementiert, Musik, die aus dem Nebel tritt, um dann ins Herz einzuziehen. Sie hat, bevor sie ihr eigenes Label gegründet hat, auf Blackest Ever Black veröffentlicht, was auch sehr viel Sinn ergeben hat, gerade wenn man überlegt, dass so ja so Leute wie Tropic of Cancer oder so dann Labelkolleginnen von ihr gewesen sind. Und sie hat instant eigentlich damals schon so eine musikalische Nische bedient in ja, also in dieser habe mich in diese Nische, glaube ich, so mit Freuden und mit Kopfhörer zusammen sehr gerne reingelegt. Und Carla Dal Forno ist, obwohl einige der Elemente ihrer Musik bekannt sind, aber in Gesamtheit ist das für mich fast so ein eigenes Genre geworden. Also wenn wir hier regelmäßig auch über diese Schattenmusik von Künstlerinnen sprechen, die dem Pop sich so durch, ja, durch so Postpunk, Dub, Lo-Fi oder Coldwave oder die dem so ein bisschen was Unberechenbares und Entrücktes geben. So als Beispiele Reza K letztes Jahr oder Mabe Fratti, Lucrezia Dalt, Elaine Howley und. Oder selbst, naja, wenngleich das doch ein paar andere Kellerecken sind, vielleicht im Entferntesten noch bei Molly Nilsson ist, aber dann, ich denke eigentlich dann immer an Carla Dal Forno, die zumindest so in meiner Wahrnehmung so den Weg dafür geebnet hat. Zumindest hat sie vor 10 Jahren diese Musik nochmal etwas bekannter gemacht und bekannter heißt, also das ist ein Wort, was hier auch in großen Anführungszeichen geschrieben werden soll, denn das ist Musik, die trotzdem leider viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommt. Carla Dal Forno ist Musik und das fasziniert mich halt immer wieder in ihr, hat trotzdem auch was sehr Humorvolles, was dieser Ernsthaftigkeit, die man diesem Nicht-Genre attestieren könnte, so ein, wie soll man sagen, so ein Ei ins Nest legt, wenn das jetzt die Formulierung ist, die ich hier wähle, weil das eben so auf eine Art was sehr Getragenes, Schleppendes hat, so im Schatten Fahrendes, aber dann hat es auch aufgrund ihres lakonischen Gesangs, aber auch dieser sehr augenzwinkernden Texte auch irgendwo was Sonniges. Das beißt sich aber eben mit diesem eher dunkleren musikalischen Unterbau, der einfach auch nicht so viel braucht, außer ein bisschen Bass, ein kleiner Drumbeat, vielleicht ein bisschen Keyboard oder Gitarre. Und ich mag mit dir auf jeden Fall über Confessions sprechen, wollte aber kurz vorher nochmal fragen, ist das ein Name, der für dich in irgendeiner Form eine Rolle gespielt hat? Hast du da mal reingehört? Magst du die Musik oder fällt das so ein bisschen normalerweise in die Kategorie von, ja, eben dieser Schatten-Left-Field-Pop-Variante, über die wir ja manchmal sonst so gesprochen haben?
Also ich kenne sie. Ich hätte auch, glaube ich, reingehört, wenn wir jetzt heute nicht drüber geredet hätten, weil es ein Name ist, der einfach in meinem Musikkosmos existiert. Und man hört ja auch in vieles rein, ja, wie soll ich sagen? Also ohne jetzt, dass man denkt, das wird jetzt für mich ein 10 von 10 Album, sondern auch ein bisschen, um zu hören, was so abgeht, ne? Und darunter fällt sie für mich. Also alles, was ich von ihr bis zu diesem Album kannte, hat mich nicht in Begeisterungsstürme ausbrechen lassen. Einfach, können wir auch gleich dann noch ein bisschen drauf eingehen, aber aus bekannten Geschmacksthemen, die ich ja immer mal wieder auch hier erwähnt habe. Ja, das habe ich
schon gedacht, ja.
Genau, aber ja, nichtsdestotrotz sind das Alben, wo es mich trotzdem interessiert, wie sie es weiterentwickelt, wenn sie es weiterentwickelt, ob sie es irgendwie anders spinnt, ne? Also in welche Richtung sie sich da bewegt, das auf jeden Fall.
Das ist ein gutes Stichwort auch, weil ich finde, also wir haben ja auch schon ein paar Mal über dieses Thema gesprochen, was wir so erwarten von MusikerInnen oder von Bands, ProduzentInnen und so weiter und so fort. Wie wir dann dazu stehen, dass sich manche doch sehr treu bleiben in ihrem Sound, gleichzeitig bei wem wir uns wünschen würden, dass da auch mal ein bisschen was anderes passiert. Und ja, es gibt eben manche, die kreisen so ein bisschen um ihren Sound und dem, was diesen auszeichnet, und keiner davon macht das schon auch. Aber ich finde, es kommt am Ende immer darauf an, ob genug Ideen da sind, um in dieser Nische selber noch was zu erzählen. Und das hat sie zum Glück. Und das finde ich immer dann bemerkenswert, wenn die Musik an sich ja eher was Minimalistisches hat und gar nicht so viel braucht. Und da ist auch gerade das Inhaltliche definitiv, definitiv ein Faktor. Also sie nennt dieses Album Confession, also Geständnis. Dann ist es aber trotzdem ein Begriff, an den so ein Sternchen irgendwie gehört oder so eine Fußnote, die das Ganze so in den Kontext setzt. So, ich glaube schon, dass es nicht so ganz oder zu 100% ernst gemeint ist, weil selbst in diesen ja intim anmutenden Beichten bleibt ja trotzdem immer so ein bisschen ein Geheimnis übrig. Also es gibt im Titeltrack selber, wenn sie da dem Objekt ihrer Begierde mit so einer Mixtur aus Selbstbewusstsein und Unnahbarkeit, würde ich sagen, so einen Satz entgegenschmettert wie »I think about you most of the time«, dann finde ich den halt schon fantastisch, weil ich natürlich dann auch wissen möchte, ja okay, was macht sie denn in der restlichen Zeit und warum ist es wichtig zu sagen, dass sie nicht die ganze Zeit an die andere Person denkt, also ein bisschen süß, ja, ich finde dich schon toll, aber so ganz kriegst du mich nicht, und so dieses Unnahbare und Humorvolle daran, das mag ich irgendwie doch ganz gerne, und auch wenn das eben musikalisch nicht unbedingt immer was ganz Neues ist und sie sich eben musikalisch auf so ähnlichem Faden bewegt, dann kann das aber trotzdem in dieser Ecke für Begeisterung sorgen, beziehungsweise kann sie damit ganz gut spielen. Und das ist eben eine Ecke, in der passiert so dubbiger Abseits-Pop, wenig mehr, wie gesagt, als Drums, Bass, ihre Stimme und so eine Nähe zu so sehr erkalteten Waving-Sounds, würde ich sagen, so minimalistischer Proberaum-Postpunk, wenn überhaupt, oder so ein bisschen Young Marble Giants in die Richtung, aber dass sie eben genug Platz für Melodien lässt und genug Platz für ihre Geschichten. Und da sind eben so Text, Vortrag und Musik, das spielt bei ihr alles immer so im selben Team. Und es gibt einen so einen ganzen Berg an diesen Momenten, wie gerade auf dem Album Blue Skies. Ist aber auch so ein Song, den könnte ich mir zum Beispiel auch deutlich größer oder glitschiger vielleicht vorstellen, in Anführungszeichen. Und sie hat aber trotzdem so eine Art, mit dem zu spielen, was man so als Pop missverstehen könnte, und macht dann eben was, eher was Intimeres, Berührendes, aber finde ich eben auch was, ja, Witziges. Also es gibt dann auch in Under the Covers, was mein Lieblingssong der Platte ist, habe ich mich sehr über den Satz gefreut, Sometimes I miss you when I'm feeling bored. Und ich finde, das ist somit das schönste Kompliment, was man auf Platte pressen kann. Also wenn ich sowas hören würde, dann würde ich, glaube ich, instant dahin schmelzen. Aber wie auch immer. Ich kann mir schon ein bisschen vorstellen, in welche Richtung das gehen könnte bei dir, aber mich interessiert es trotzdem brennend, weil ich dieses Album ganz fantastisch finde. Wie hat es dir denn gefallen?
Ja, also ich habe das Album angemacht und beim ersten Song habe ich gedacht, jetzt dieses Mal hat sie mich. Ah. Also der erste Song Going Out, weil der ist so, der hatte so ein sowas wirklich so Post-Punkiges, Straightes. Ja. Und den Song finde ich wirklich großartig. Danach wird es dann wieder so ein bisschen wie das, was ich von ihr so kenne. Wobei mein Ohr natürlich deutlich weniger Carla Del Forno erfahren ist als deines. Ne? Also ich habe jetzt bestimmt nicht die Alben, die ich von ihr kenne, 20 Mal gehört jeweils, aber so einen gewissen Sound habe ich im Ohr, und das war dann schon wieder so ein bisschen eher die Richtung, die ich von ihr erwartet hätte. Und dann bin ich bei meinem Eindruck auch von den letzten Alben, dass ich denke, ja, auf dem Papier gut, aber es holt mich nicht ab. Und das liegt an den Dingen, die wir schon öfter auch bei den anderen Vertreterinnen besprochen haben, die du eben genannt hast, dass ich da einfach so ein bisschen mehr so einen Punch brauche. Mich hat's ein bisschen, und das ist jetzt vielleicht ein bisschen ein Stretch, aber mich hat's ein bisschen an Bad for Lashes erinnert, aber halt komplett runtergedreht. Also so ohne diese ganze Theatralik und so, aber so die Art, wie sie singt, ne? Also wenn man da jetzt alles so rausstrippt, das ist dann vielleicht noch so ein Einfallstor, wo ich irgendwie reinfinden könnte. Ich habe das irgendwie jetzt ein paar Mal gehört, und es ist schon so, je öfter ich's höre, desto angenehmer finde ich's. Aber so der Widerhaken fehlt mir persönlich dann einfach. Es ist halt so sehr so Bedroom, ne, so sehr verhuscht und dreamy und ja, so tagträumt. Ich weiß nicht, ich finde auch, die Stimmung ist wirklich schwer zu packen bei ihr immer, ne, weil, wie du sagst, es hat schon irgendwie sowas, ja, Vernebeltes und irgendwie melancholisches auch, aber irgendwie auch ist es auch happy auf eine Art. Also irgendwie klingt das für mich im Vergleich zu vielen anderen Alben, die wir jetzt in den letzten 2 Jahren hier besprochen haben, die so neblig waren, klingt das nie nach Nacht bei ihr, für mich zumindest. Also es klingt eher so nach, ich sitze auf meiner Veranda und 18 Uhr und die Sonne geht langsam unter und sie singt dann da so vor sich hin irgendwie, ne? Also ja, von daher, der tut mir leid, dass ich da jetzt keine besseren Neuigkeiten mitbringen kann. Ich glaube, das ist so eine Molly Nielsen-Situation, die wir da haben, wo ich denke, ja, ich möchte es mögen. Und ich finde es auch beileibe nicht schlecht, aber es wird nicht in meinen Top 20 am Ende landen.
Du, ich werde es immer weiter versuchen, bis ich irgendwann diese eine Platte habe aus dieser Ecke, die dich dann vollumfänglich bekommt. Aber ich sehe das ja auch so. Also das, was ich meinte, auch bezüglich der Stimmung, der Texte etc., da scheint für mich deutlich mehr die Sonne. Das hat es auch schon immer gemacht. Also das war für mich selten so richtige Mitternachtsmusik, auch wenn ich vorhin selber so einen Begriff auch wie Schattenpop oder so genannt habe. Aber sie bewegt sich dann doch auch immer manchmal so ein bisschen raus und so verhuscht finde ich das dann gar nicht. Also ich finde das dann doch durchaus auch klar in dem, was es macht, aber immer mit dieser gewissen, ja, immer mit dieser gewissen, ja, so instrumentalen Zurückhaltung, würde ich es mal nennen, eben weil da so wenig nötig ist, aber man sich dann doch vorstellen kann, was da alles noch hinterherkommen könnte. Und das, ja, hat sie wieder großartig gemacht. Und das ist ein Fall von, nein, sie erfindet sich definitiv nicht neu mit jeder Platte, aber solange sie genug Ideen hat, muss sie das auch nicht. Und das eint sie dann auch wieder mit einer Molly Nielsen, wo ich ja letztes Jahr auch gedacht habe, okay, das ist jetzt irgendwie das 11. Album oder sowas und wo hat die plötzlich diese Songs her, wo hat die diese Melodien und Einfälle her, auch wenn sie genretechnisch gar nicht was Neues macht, aber ich finde das immer bewundernswert, wenn Leute das hinkriegen, auch nach einiger Zeit im Game, wie wir jungen Leute sagen, dann doch immer noch was, sich doch immer noch was Neues einfallen zu lassen oder auch mit ihrer Ecke irgendwie nochmal ein bisschen neu zu spielen und das, ja, naja, finde ich, kann sie ganz gut, ja. Track 17, Playlist zum Podcast. Wir haben unsere Spotify-Playlist, die ist in den Shownotes verlinkt. Die könnt ihr aber auch einfach so suchen und eingeben. Track 17, Playlist zum Podcast. Da gibt es nicht nur die jeweils aktuelle Folge, die ihr natürlich aber sowieso überall hören könnt, wo es Podcasts gibt, selbstverständlich. Aber eben auch die 17 Empfehlungen des Monats oder die 17 Themen, die wir haben. 5 davon haben wir immer ein bisschen ausführlicher, so wie gerade Carla Del Forno. Und 12 weitere, so in Songform etwas kompakter. Was sind denn die ersten beiden, die du noch mitgebracht hast?
Ja, ich habe als erstes Black Metal aus Frankreich dabei, und zwar von Nature Morte aus Paris. Ist immer noch so, dass ich mich irgendwie freue, wenn ich was Metal-mäßiges aus Frankreich finde, weil Frankreich wirklich gar kein Metal-Land eigentlich klassischerweise ist, aber dafür super viel so Screamo-Zeug immer rausgehauen hat. Und ja gut, vielleicht ist dann der Weg zum Black Metal da auch gar nicht so weit. Vielleicht kommt das ein bisschen daher. Still Life heißt das Album, ist auf Frozen Records erschienen, ist mittlerweile das 4. Album von der Band und ist so grob die Black Gaze-Schiene, die letzten Jahre ja irgendwie auch super, super populär und umtriebig ist. Was ich ganz cool fand, das ist Black Gaze, aber es hat auch viele so Versatzstücke von klassischeren Black Metal-Spielarten, auch so DSBM, wo ich eigentlich immer so ein bisschen raus bin, weil mich das irgendwie extrem runterzieht. Aber in dem Fall tut es der Atmosphäre eigentlich ganz gut. Und ja, ich finde es immer cool, so Black Gaze, Black Metal Alben zu finden. Da fällt auch Death Heaven immer drunter, die so ein bisschen so uplifting sind. Also, weil diese Musik ist ja eigentlich erstmal vom Grundton jetzt nicht unbedingt so happy-peppy. Aber es gibt irgendwie so eine Art, das zu spielen, was so lebensbejahend sein kann. Und da fällt dieses Album auch rein. Ist auch ein bisschen softer als die Alben davor. Also wenn man ein Einstiegstor in Black Metal findet und nicht gleich komplett umgeknallt werden möchte, dann gerne da. Und auf der Playlist ist der Song Blue mit einem echt tollen Gastauftritt auch von einer Sängerin, die ich gar nicht kannte. Amaya Lopez Caromero heißt sie. Wirklich toll. Und als zweites habe ich die neue EP von Trax dabei. Stees heißt sie. Ist auf Sofasound aus Bristol erschienen. Ein sehr umtriebiger Drum-and-Bass-Produzent, der die letzten Jahre echt konsistent so seine EPs rausgehauen hat und immer auf einem hohen Niveau unterwegs war. Und jetzt dies ist auch echt wieder ein Volltreffer, so ganz deeper Drum-and-Bass mit so Garage-Versatzstücken, eigentlich viele andere britische Genres auch, die ich jetzt nicht alle aufzählen werde. vor allem der zweite Song, Wipe the Page heißt der, ist wirklich ein richtig meisterhaftes Beispiel, wie man diese ganzen Genres unter einen Hut bringen kann, auch mit tollen Features von Freddie B und Catherine Brenner. So ein bisschen Bonobo auf D&B, finde ich. Genau, und der ist auch auf der Playlist, auch empfehlenswert, aber Stilo, der Opener, der ist auch toll. Do Nothing, auch toll. Also hätte viel auf der Playlist landen können. Es war jetzt aber Wipe the Page, aber gerne auch den Rest mal anhören.
Hm. Ein Album, was auch es so fast in die Folge geschafft hätte, ist das neue von Lorraine James, die ja hier auch schon ein paar Mal Thema war. Ich habe jetzt erstmal den Track In a Rut dabei. Ich habe mit der Britin letztens gesprochen, ich habe sie interviewt und es war wirklich ein sehr schönes Gespräch. Wir haben natürlich auch über ihr neues Album Detached from the Rest of You gesprochen, aber über ganz, ganz viele schöne Themen, wie zum Beispiel, dass ihre Mutter sehr, 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 sehr häufig auf YouTube unterwegs ist und Videos von ihr kommentiert, bei denen, also irgendwelche Interviews, bei denen sie dann ist oder irgendwelche Mixes oder so, die sie macht, irgendwelche Dinge, dass sie dann darunter einfach wahnsinnig viele liebe Sachen schreibt und so. Das ist mir bei der Recherche auch aufgefallen. Ja, wir haben auch über die Unterschiede zu ihrem Nebenprojekt Whatever the Weather gesprochen, was ja dann in so eine Ambient-Richtung geht. Wir haben über Hyperdub das Label gesprochen, was ja sowieso so eine sehr singuläre Erscheinung in der britischen elektronischen Musik ist und wie sie dort Platz findet, wie sich ihr Sound entwickelt hat, wie sich der Sound von London entwickelt hat, wo sie hin möchte. Sehr, sehr viele Themen kann ich sonst auch noch gerne verlinken. Wo sie jetzt auf jeden Fall ist, ist weiterhin ein sehr fragiler, frickeliger, aber auch ja aufregender Elektroniker-Sound, der sich so ein bisschen dem Pop auch annähert. Fand ich auch ganz interessant. Sie ist eigentlich ja einfach wahnsinnig verliebt in Popmusik gewesen und hat das dann irgendwann so snobistisch ein bisschen so zur Seite gelegt und entdeckt das gerade wieder und wie das jetzt so Einfluss auch auf ihre ja teilweise sehr so vertrackte Musik hat, das finde ich dann auch ganz faszinierend. Und ja, ist ein schönes neues Album geworden, In a Rut habe ich mal mitgebracht für die Playlist erstmal. Und dann eine Platte, bei der ich weiß, dass sie dir auch gefallen hat, über die hätten wir auch fast letzten Monat schon gesprochen, nämlich das Album des Duos Soft Cult. Ich habe jetzt mal den Song Pill to Swallow dabei. Schönes Gitarrenalbum, auch eher so Dream-Pop, aber ja, also vielleicht dann gerade im Moment, in denen dann alles so ein bisschen so jangly anmutet, aber trotzdem gibt's da auch sehr krachende Momente, die sich so den Weg nach vorne bahnen. Ein sehr ja unvorhersehbares Album, wenn man so möchte. Sie selber nennen das Ganze Riot Gaze, finde ich irgendwie auch ganz hübsch. Die beiden Frauen der Band, und da gehe ich durchaus auch mit, finde ich wahnsinnig gut. Pill to Swallow kommt auf die Liste, da hätte es aber auch fast jeder andere Song getan. Fandst du ganz gut, ne?
Fand ich sehr gut, ja. Kann ich absolut empfehlen. So, jetzt mal krasse Einstiegsfrage. Was hältst du eigentlich von Gänsen?
Von Gänsen? Fantastisch natürlich. Ich habe wirklich? Letzte Woche habe ich, also ich meine, Gänse sind ja, also was soll man denn gegen Gänse haben? Also die, wenn sie garstig zu dir sind, dann hast du es verdient, das würde ich mal so behaupten.
Oh je.
Die armen Gänse. Ich war letztes Wochenende, war ich wandern, auch inklusive meines Hundes, Otis. Liebe Grüße gehen raus an der Stelle, du hörst wahrscheinlich zu gerade. Und da gab es so eine komische, ja, ich weiß nicht, was das ist. Es war das Kunst oder warum stand das da? Da war so eine kleine, nicht so eine Art Statue, aber so Stangen, und da waren dann ganz groß Gänsefüßchen. Das hatte irgendwas mit der Gegend da zu tun, was auch immer. Und da war so ein Schild daneben, und dann habe ich meinen Hund davor gesetzt, ein Foto gemacht, um ihn sozusagen in Gänsefüßchen zu setzen. Und das hat mir sehr gut gefallen. Und das ist meine Geschichte zum Thema Gänse an dieser Stelle. Ist überhaupt nicht das, was du hören wolltest, schön. Aber das habe ich jetzt erzählt, okay. Und dann müsst ihr jetzt alle durch.
Wir sind froh, wenn wir hier diverse Meinungen zu Gänsen zu hören bekommen, weil ich bin ja mittlerweile 35. Das gehört mit Mitte 30, entdecke ich so in den letzten Jahren meine ornithologische Ader und ja. Sitze, ne, ist klar, ich sitze so in Teams-Calls, ich sitze vor einem großen Baum, ne, also vor meinem Arbeitszimmer so ein Baum, und dementsprechend zucke ich natürlich permanent in meinen Team-Meetings, wenn da irgendwie so eine, weiß ich nicht, so eine Blaumeise auf einmal sich niedersetzt oder so, ne, oder so ein Buchfink. Aber bei Gänsen, also ich habe jetzt nichts gegen die, ne, aber ich finde die so ein bisschen, also die machen mir ein bisschen Angst, weil die immer so aggro sind, ne, also Weiß ich, wir waren letztens irgendwo hier in der Nähe und dann haben wir so zu unseren Kindern gesagt, guck mal, Gänse. Und genau in dem Moment hat der eine Gansmann dann angefangen, so richtig krass den anderen in den Hals zu beißen und so. Und sowas passiert irgendwie ständig, wenn man Gänse sieht, finde ich. Also die sind mir irgendwie suspekt.
Ja, ich verstehe das zwar auf eine Art, was du meinst, aber ich versuche dich mal in so eine Gans hineinzuversetzen. Die wissen, dass, also vielleicht jetzt nicht unbedingt wir, aber Menschen insgesamt, dass die einfach essen. Ja, und die mitnehmen und essen. Und dann wäre ich auch aggressiv, wenn ich dann die ganze Zeit solche Wesen dieser Art sehen würde, die mich auch ohne mit der Wimper zu zucken einfach zum heiligen Feiertag des Weihnachten regelmäßig auf den Tisch legen. Da wäre ich auch aggressiv, glaube ich. Ne?
Und dann gleichzeitig den Wal aber retten wollen. Ne? Das denkt sich die Gans jetzt bestimmt, oder? Ist unfair eigentlich dann. Aber zurück zu unserem eigentlichen Thema, nämlich Gänse. Es gibt ein Album, es heißt Goose, überraschenderweise. Und die Band dahinter heißt Tree Boy und Ark. Und über die würde ich jetzt ganz gerne mit dir und mit euch ein bisschen reden. Weil diese Band irgendwie, ich glaube, bei mir und bei vielen anderen so ein bisschen unterm Radar lief und vielleicht auch noch läuft, je nachdem, wie jetzt diese Podcast-Folge so bei euch ankommt. Aber die haben jetzt ein Album eben rausgebracht mit Goose, was mich da ein bisschen zum Umdenken gebracht hat. Das ist das zweite Album von ihnen. 2023 ist schon mal Natural Habitat erschienen. Und das habe ich damals gehört und fand's gut. Aber irgendwie ist das immer für mich so ein bisschen in diesem ganzen Windmill-Chaos an Bands, was da alles so rauskommt, untergegangen. Also wenn man das dann so, man soll es ja nicht vergleichen, aber irgendwie tut man es halt doch, ne? Da kommt dann so viel cooles Zeug raus und wenn dann da ein Album ist, wo man denkt, ja, ist ganz in Ordnung, dann irgendwie am Ende des Jahres habe ich da einfach nicht mehr so viel drüber nachgedacht und habe deswegen das neue Album Goose so ein bisschen reluctant angemacht und dachte mir so, jopp, so was ich vorhin bei Carla Del Forno meinte, ne, mal hören, was so geht, aber jetzt nicht, dass ich dachte, das wird jetzt mein Album des Jahres. Und weiß jetzt auch nicht, ob es das wird, aber es ist zumindest aktuell sehr weit vorne, weil was die da gemacht haben, hat mich mal sowas von abgeholt, weil sie es jetzt geschafft haben, das, was ihnen alle vorwerfen, zumindest um ein bisschen abzuarbeiten. Und was werfen ihnen alle vor? Dass sie keinen eigenen Sound haben. Und das ist vielleicht auch immer noch so, aber ich finde, sie bewegen sich zumindest in die richtige Richtung. Können wir vielleicht auch noch mal gleich zusammen drüber reden, inwieweit muss man eigentlich einen eigenen Sound haben, weil wir sind im Jahr 2026. Ich weiß nicht, ob es möglich ist, sich noch so krass in diesem Ozean an Musikreleases, die jede Woche rauskommen, so abzuheben, dass man wirklich sagen kann, nichts da draußen klingt annähernd so wie ich. Es gibt fast nichts, was daran kommt. Das, glaube ich, ist bei ganz, ganz wenigen Künstlern und Künstlerinnen der Fall. Und deswegen, finde ich, sollte man da vielleicht ein bisschen Milde walten lassen und sich auf das besinnen, was die Alben auch ausmachen kann, was nämlich in diesem Fall einfach gutes Songwriting aus meiner Sicht ist. Die haben es jetzt geschafft, das, was auf dem vorherigen Album einfach so guter Punk war, ne, mit so eben diesen typischen so Windmill-Einflüssen, auch wenn es jetzt nie so ganz mathy oder, weiß ich nicht, streicherig wurde oder so, es war diese Post-Punk-Schiene. Das war halt irgendwie, es war alles in Ordnung. Und jetzt ist es halt so ein bisschen greifbarer. Ich finde, es ist so ein bisschen mehr on point. Sie haben mehr Synthes mit reingearbeitet, obwohl das trotzdem nicht elektronisch klingt. Haben sie so eine Art, das jetzt zu spielen, wo man eindeutig raushört, dass sie sich mit elektronischer Musik befassen. Das finde ich schon mal super spannend. Sie haben auch gesagt, dass sie viele so Industrial-Einflüsse jetzt mit drin haben. Und da würde ich das Gleiche sagen. Klingt trotzdem nicht Industrial, aber man hört, dass sie das hören. Und das finde ich halt auch immer cool, wenn es so ein bisschen ums Eck ist. Von daher geht so ein Schritt in die Richtung von diesem, ja, ich würde sagen, geschärfteren Sound. Das klingt alles so ein bisschen mature, vielleicht zu dem vorherigen Album, ohne dass das jetzt irgendwie komplett eine Revolution dieser Band wäre oder komplett eine Revolution von diesem Genre natürlich. Aber es hat alles so ein bisschen mehr Druck und behält sich dabei eben trotzdem auch so ein bisschen so das Introvertierte und das Grüblerische. Das geht manchmal so richtig nach vorne. Zum Beispiel gibt's da so Songs wie Hangnail. Das ist dann schon so fast so, ja, so Idols in schick, würde ich mal sagen. Also ohne so das Versüffte vielleicht, aber dann gibt es eben auch so introvertiertere Töne, also County Lines habe ich mir zum Beispiel aufgeschrieben, ist so ein Song, der dann eher so ein bisschen, der auch am Ende Druck bekommt, aber eben dann doch irgendwie so ein bisschen in die sanftere Schiene dann geht. Und es gibt trotzdem Bands, eben, was ich schon meinte, die mir da durch den Kopf schwirren, wenn ich Treeboy und Arc höre. Also zum Beispiel Shame wäre für mich da was, wenn man Shame mag, glaube ich, dann ist man da auch ganz gut aufgehoben. Es gibt auch so Teile, wo es so stark schon in so Spoken Word geht, dass es mich auch so ein bisschen an Yard Act erinnert hat. Und ich bin ja auch bei Spoken Word jetzt nicht unbedingt ein Fan erster Stunde, sagen wir es mal so. Aber in dem Fall fand ich es cool, weil es sich so in so ein Gesamtgefüge so gut eingefügt hat. Als ob jemand irgendwie in so einer Bar so spontan ein Konzert mit seinen drei Bandmates da spielt und nebenbei auch noch so ein bisschen redet, weil in der Bar sowieso nur drei Leute sitzen. So ein Vibe hatte das teilweise. Ja, also von daher, ich find's nicht schlimm, dass es da nicht so super distinguiert ist, solange dieses Album für sich gut bestehen kann. Und es ist ein Album, und vielleicht kann man es manchmal auch so simpel machen, dass ich einfach so unglaublich viel gehört habe. Und was sich einfach so tief in mein Gehirn eingefräst hat, weil das einfach so viele Hits auch hat, so aus Gitarrenmusik-Sicht. Und das darf, finde ich, auch manchmal einfach reichen, um schon ein gutes Album zu sein. Wie hat es dir gefallen? Und was hast du zu meinem Distinktionsmonolog zu sagen?
Also natürlich muss niemand irgendwas neu machen. Ein Rad muss nicht neu erfunden werden. Man muss es nur schön drehen können. Das ist immer die Hauptsache. Originalität heißt nicht Qualität, kann aber natürlich helfen. Das ist immer was anderes. Deswegen grundsätzlich ist auch Treeboy und Arc die falsche Band, um zu sagen, die machen jetzt etwas, das noch nie vorher irgendwie passiert ist oder so. Die sind auf jeden Fall auch so ein bisschen in dieser 2019-Rutsche dabei gewesen, weil die haben damals, und daher kenne ich sie, eben auch eine dieser Speedy Wonderground-Singles bekommen. Eine von diesen 7 Inches, über die eben Squid, Black Hunting Road, Black Media und so weiter bekannt geworden sind. Und die waren auch in diesem für das Label wirklich sehr, sehr guten Jahr 2019 dran. Concept heißt der Song, war auch ein ziemlicher Hit, und habe ich so ein bisschen aus den Ohren verloren. Auch die EP danach so ein bisschen nur und das Album danach gar nicht, aber hatte dann letztens oder vor, weiß nicht, 1-2 Monaten, als dann irgendwie Vorankündigung zu dieser neuen Platte dabei waren, irgendwie richtig Lust bekommen, weil das für mich dann was sehr Hittiges hatte. Und bei mir ist Goose bzw. Treeboy und Arc eher, ist dann eher so eine, auch wenn es das heute in dem Sinne gar nicht mehr gibt, weil sowas wie diese ganze 7-Inch-Kultur, die gibt es ja in dem Sinne ja gar nicht mehr so klassisch, vor allem ist das für mich so eine Singles-Band oder so eine Hit-Band, wo ich sagen würde, dass da reichen mir dann, glaube ich, die 3-4 Banger, die sich da drauf verteilen, und dann ist mir der Rest dann doch zu samey, beziehungsweise ist das dann was ich nicht so unbedingt viel suche, ohne dem aber die grundsätzliche Qualität so abzusprechen. Ich fand es dann schon so ein bisschen lustig, wenn dann bei den Pressetexten wird dann ja auch ein bisschen was von Synthesizern und Industrial und Elektronik und so weiter erzählt. Aber ist schon sehr weit hergeholt, weil gerade das, wo man jetzt dieses Industrial-mäßige vermuten würde, das sind ja trotzdem so 1A, ja, so klassische, so Indie-Disco-Songs. Und die, bei denen man auch sagen könnte, okay, 2006 hat angerufen oder sowas, hier haben wir unsere, wir wollen unsere Hits wieder haben oder so. Ich finde es ja ganz gut, dass sowas überhaupt noch rauskommt, weil sich ja auch im Bereich der Gitarrenmusik ja doch so einiges auch verschoben hat, und gerade auch bei der neueren britischen Gitarrenmusik, da ja doch so ein bisschen was anderes versucht wird, auch aufgrund des Einflusses der dann ja irgendwie doch größer gewordenen Bands, wie dann auch Black Country Road. Deswegen ist Treeboy und Arc da, obwohl sie für sich genommen jetzt nichts originell machen, ist es aber trotzdem eine Erscheinung, die es, glaube ich, gar nicht so häufig gibt momentan, wie man vielleicht denken könnte. That being said, kann ich es auch verstehen, wenn man jetzt eine Playlist hat, auf der Bands wie Yard Act oder Sports Team sind und dann eben Treeboy und Arc, und man dann nichts mehr voneinander unterscheiden kann. Das muss aber auch nicht unbedingt was Schlechtes sein, weil ich finde aber einfach so Stimme, Vortrag und dieses so halb gesprochene, sehr britische und zackige oder so, das verschwimmt dann auch ganz gut. Klingt vielleicht irgendwie alles zu negativ. Ich glaube, ich würde am Ende halt bei ein paar der doch größeren Hits bleiben, die ich auch wirklich gerne höre. Aber ich glaube, so auf Albumlänge ist das, glaube ich, einfach nicht so richtig meine Musik dann.
Ja, kann ich verstehen. Ich glaube, was dieses Synthie-Ding angeht, Industrial, um da vielleicht noch mal kurz drauf zurückzukommen, ich glaube, dass es auch gar nicht so die Einbindung, also von wegen, wir holen jetzt hier die ganzen Synthies raus und ihr werdet es alle 30 Sekunden auf jeden Fall hören ist, sondern ich habe das Gefühl, dass sie sich eher in der Art, wie sie ihre normalen, in Anführungszeichen, Instrumente spielen, an der Art orientiert haben, wie Synthies eingebunden werden. Also, weißt du, wie die Tonfolge ist und wie der Bass gespielt wird, so, ne? Dass das so ein bisschen so, naja, so eine Hommage ist, wie man eigentlich vielleicht eher Synthies bespielen würde. So habe ich es zumindest verstanden. Und deswegen hat es mir auch gefallen. Ich bin auch ganz froh, ehrlich gesagt, dass jetzt zum Beispiel diese Industrial-Elemente nicht zu groß sind, weil ich gar nicht weiß, ob es mir dann gefallen würde. Also ich überlege gerade, ich gucke gerade so in den Himmel und überlege, vielleicht müsste ich das mal hören, weil Industrial ist für mich auch so ein Genre, wo ich finde, das ist entweder richtig geil oder total schrecklich. Irgendwie gibt es da so ganz wenig dazwischen. Ich habe das, glaube ich, noch nie so richtig vermischt gehört in der Richtung. Also so aus diesem artsy, Post-Punk, Indie-Bereich, dann da so wirklich starke Industrial-Elemente mit reinzuholen. Muss ich mal gucken. Hast du da was im Kopf? Sonst muss ich mal schauen, ob ich da mal was finde, um mal so an mir selbst auszuprobieren, wie ich das finden würde.
Nee. Hätte ich jetzt so spontan nicht, nee.
Okay, ich halte euch auf dem Laufenden, ob es das gibt. Aber auf jeden Fall, ja. Ich kann es verstehen. Ich glaube, das ist sozusagen die umgekehrte Carla Del Forno Situation. Ich glaube, ich habe jetzt schon ein paar Alben mal dabei gehabt, die so ein bisschen in diese Kerbe schlagen, wo ich immer sehr begeistert war und du eher nicht. Ich glaube, das ist so dann die andere Seite der Medaille, ne? Wenn ich sage, mir ist das so ein bisschen zu wenig greifbar und ich bin dann bei diesen Sachen, die so samey sind, aber halt irgendwie gut ballern, da bin ich dann immer so ein leichtes Publikum für.
Ja. Ich bin es dann für eine gewisse Zeit, ist dann vielleicht eher so auf Zeit, gar nicht mal so was Allgemeines oder ich finde es doof, sondern eher, dass es vielleicht dann so ein bisschen früher reicht oder ich dann Lust auf Abwechslung habe oder so. Aber
ja.
Das ist auf jeden Fall keine wirklich qualitative Aussage oder so, sondern eher ein on to the next, was für eine Überleitung. Ja, jetzt habe ich wieder ein Problem. Ich habe mir nämlich keine Review angesehen, die mir erklärt, wie man dieses Album oder diesen Titel ausspricht. Ich bleibe jetzt mal bei Sol HZ, einfach weil ich es jetzt mal so ganz platt und banal mache. Ihr dürft mich ab sofort dafür auslachen, weil das für etwas steht, was ich wieder nicht verstehe und man das ganz anders ausspricht. Korrigiere mich da auch gerne, wenn ich falsch liege. Ich bleibe jetzt mal dabei. Ansonsten nenne ich das einfach das neue Album von Seafeel. Und eigentlich müsste man sowieso erstmal so ein bisschen über die Band sprechen. Eine Band, über die man oft eher wegen ihrer ja, Bedeutung spricht, manchmal mehr als über ihre Musik. Das ist vielleicht aber auch so ein bisschen das Schicksal der Pioniere. Seafeel haben schon in den 90ern angefangen, ihre eigentlich in Gitarrenmusik geborene Musik so immer weiter zu abstrahieren, dass Gitarrenmusik eigentlich gar keine Gitarrenmusik mehr war, sondern experimentelle elektronische Musik. Und ja, das Instrument Gitarre war wichtig, aber was ist das Ergebnis eigentlich wirklich? Und man kann da nicht mehr guten Gewissens von Dingen wie Post-Rock oder Post-Punk oder Rock oder was auch immer sprechen. Und ich glaube, wenn man dann versucht, Seafeel an sich so zu beschreiben, ist man dann im Laufe der Zeit bei so einer Mischung gelandet aus Shoegaze, Dub, aber dann auch eher Ambient, IDM, weil auch sowas wie das Thema Song dann immer weniger eine Rolle gespielt hat. Und das führte dann auch dazu, dass die Band die erste, in Anführungszeichen, Gitarrenband, wirklich in Anführungszeichen, war, die damals von Warp Records gesigned wurde. Und das war zu einem gewissen Zeitpunkt wirklich eine Aussage, eine Ansage und auch für viele Leute ein Problem, die vielleicht noch nicht ganz diesen Vorausblick dafür hatten oder diese Perspektive dafür hatten, in welche Richtung sich die Musik von der Band entwickeln würde. Das hatte allerdings Warp dann durchaus. Die Band kommt eigentlich eben aus London, entstanden aus so einem Indie-Shoegaze-Kontext, alles in Anführungszeichen, aber ist dann eben ja schnell in eine Richtung abgebogen und hat sich verabschiedet von ihrer eigentlichen Musik oder ihrem Genre und hat das Experimentieren begonnen. Und Vielleicht geht es dann auch eher um Räume, um Zustände, um Textur, um Wahrnehmung. Ja, man redet vielleicht dann eher über diese Brückenplatten, die sie dann hatten, als man so langsam so festgestellt hat, in welche Richtung das ging und das auch wirklich sehr aufregend ist. Und das muss man auch so ein bisschen in den zeitlichen Kontext setzen, denn das ist zu dem Zeitpunkt auch einfach nicht so häufig passiert. Und wenn man schon Anfang der 2000er nicht mehr gewusst hat, wo oben und unten ist, weil Radiohead plötzlich sowas wie Kid A macht, nach OK Computer, dann sollte man sich, glaube ich, mal diese sehr schnelle Entwicklung von Seafill zu Gemüte führen, denn das ist etwas, was es in dem Ausmaß definitiv noch nicht gegeben hat und das dann auch in den 90er Jahren, dass da nämlich Musik entstanden ist, die auch dafür da war, um sich aufzulösen, um sich zu verschieben, um zu zerfallen, aber auch um sich immer weiter von den Grundstrukturen der Genres zu entfernen, mit denen sie begonnen haben. Und das ist etwas, was aber nicht nur auf dem Papier spannend war, sondern auch zum Beispiel oder vor allem mit einer Platte, die sie auf dem FX Twin Label Reflex gemacht haben, wirklich sehr große Kunst gewesen. Es wurde irgendwann ein bisschen stiller um die Band. Es gab dann nochmal ein, zwei Comeback-Versuche. Das letzte Album aus den frühen 10er Jahren, was dann ja auch schon ein Comeback war. Einzelne Releases, Re-Releases, alles immer so ein bisschen fragmentarischer. Und das ist vielleicht auch dann so ein bisschen der Fall, wenn du schon sehr früh dich dazu entschließt, so komplett neue Wege zu gehen und alles hinter dir zu lassen, was da vorher war. Das kannst du ja natürlich nicht jedes Mal mit einem neuen Release machen. Und vielleicht bist du dann auch schneller an dem Punkt, an dem dir, ich will jetzt nicht sagen, nichts Neues mehr einfällt, sondern an dem du vielleicht die Herausforderung vermisst oder an der du vielleicht sagst, okay, das haben wir schon gemacht und wie arbeiten wir jetzt hier weiter bei dem, wo wir dann auch schon wieder gelandet sind? Finde ich immer so einen ganz interessanten Gedanken in die Richtung. Und ja, jetzt haben wir oder könnte man vielleicht dann von etwas sprechen, was ich sonst nicht so mag, nämlich so Music as a Vibe. Wenn man eben sagt, okay, die Songs sind nicht so relevant, auch auf dem neuen Album, spürt man eben diese Entwicklung, die sie vorher gemacht haben. Aber sie machen halt das, was sie können, dann ja doch immer noch sehr gut. Und eben wenn du früh so clever bist und so sehr Genres verschiebst, deinen Stil verschiebst, kann ich das halt auch vielleicht so ein bisschen hemmen. Oder man muss sagen, okay, jetzt muss ich das mit jedem Album leisten oder so. Und dem haben sie sich einfach, da haben sie sich einfach direkt in so eine Verweigerungshaltung begeben oder dann auch gesagt, so hey, wir sind jetzt mal eine Dekade weg, seht zu, wie ihr klarkommt. Und sie sind, ich sag mal so, letzten Monat haben wir über das neue Album von Placid Angels gesprochen, falls du dich erinnerst, von dem John Belchon Album. Und das hat musikalisch nicht viel miteinander zu tun. Aber dieses Placid Angels Projekt von John Belchon ist ja auch eins, was lange so im Schrank geblieben ist und so einen sehr ikonischen Sound hatte, den er dann aber Jahre, Jahrzehnte später wieder ausgegraben hat. Und John Belchon hat sich auch an seiner Vergangenheit orientiert, aber auch an den Leuten, die seine Vergangenheit beeinflusst hat und die eben aktuell Musik machen. Und daraus ist dann so eine ganz interessante Konversation geworden mit der Musik, die er beeinflusst hat, aber auch eben mit seiner eigenen. Und das hat wiederum für Spannung gesorgt. Und man kann das Seafill hier ankreiden, dass sie das wirklich nicht machen, denn sie verlassen sich schon sehr auf sich selbst. Also das merkt man auch bei Tracks wie Falling First irgendwie sehr deutlich, die man auch direkt so aus den späten 90ern hat rausprickeln können, wenn man so will. Aber wie vorhin schon gesagt, es ist immer dann in Ordnung, wenn die Musik das insgesamt qualitativ hergibt. Und auch wenn man hier sagen muss, wenn es um Originalitätspreise geht, die haben sie vor 30 Jahren schon gewonnen. Das müssen sie in dem Sinne gar nicht mehr. Man kann das aber trotzdem kritisieren, dass sie sich ihrem Stil treu geblieben sind, nach so vielen Jahren wiederzukommen und dann nicht unbedingt was wirklich nochmal anderes zu machen. Mich hat es trotzdem überzeugt. Ich bin froh, dass sie wieder da sind und ich mag dieses sehr leicht rauschende, atmosphärische Ambient-Plucker-Dub-Album ganz gerne. Und auch wenn das vielleicht nicht die größte oder längste Halbwertszeit hat, bin ich da momentan eigentlich ganz gerne drin. Kannst du da was mit anfangen?
Ja, total. Also mir hat es richtig, richtig gut gefallen und ich glaube, dass das sogar für mich eine recht hohe Halbwertszeit haben kann, weil dieses Album irgendwie so einen Sog hat, finde ich. Also ich finde auch, dass so die einzelnen Songs Ja, der Song für sich spielt für mich auch nicht so eine große Rolle, ne? Also ich könnte jetzt gar nicht sagen, so, hey, der eine Song hat mir jetzt so gut gefallen, der andere war vielleicht irgendwie ein bisschen schwächer oder so, sondern es funktioniert irgendwie so zusammen und zusammen funktioniert es aber eben auch sehr, sehr gut und hat mich irgendwie richtig gepackt und dann auch nicht losgelassen. Ich habe es zum ersten Mal gehört, als es draußen richtig geschüttet hat und das hat so perfekt gepasst und da, ja, da weiß ich nicht, ich glaube mittlerweile bei mir ist es auch so, irgendwie der Kontext ist irgendwie King bei mir. Also ich glaube, so ein Album hat bei mir ganz oft irgendwie eine ganz andere Chance, wenn so das Drumherum gerade irgendwie passt zu der Stimmung, die das Album transportieren will. Und ja, ich finde auch das Albumcover, das spiegelt die Musik total gut wider. Ich muss gerade mal nebenbei nochmal aufmachen und angucken, um es beschreiben zu können, weil es irgendwie total für mein Auge auch schwierig zu greifen ist, was das überhaupt ist. So ein, wie so ein Rettungsring sieht das irgendwie aus oder so, so ein blauer Rettungsring auf schwarzem Grund, aber vielleicht sehe ich das auch falsch. Also was glaubst du, was das ist? Auf jeden Fall finde ich, dass es so von dieser düstere, dieses düsternde, versinkende, was es hat, spiegelt das für mich total wider, wie dieses Album klingt, obwohl es jetzt auch nicht so ja, jetzt nicht so eine negative Stimmung eigentlich hat, aber es hat schon so was Dunkles an sich, finde ich.
Ich habe wirklich keine Ahnung. Es könnte auch ein Donut sein.
Stimmt,
Ein pixeliger 90er-Jahre-Videospiel-Donut.
Ja, das wäre auf jeden Fall cool, weißt du, wenn man dann so da sitzt und total die philosophischen Anstrengungen macht, was das Bild bedeuten soll. Am Ende ist es einfach ein Donut.
Ja.
Ja, also es hat mir auf jeden Fall wirklich gut gefallen. Das ist ein Album, was ich dieses Jahr auf jeden Fall öfter hören werde, was, glaube ich, für mich auch so einen funktionalen Charakter entwickeln könnte, wenn ich eben in sowas reinsinken möchte. Wäre das, glaube ich, aktuell so das Album meiner Wahl, weil es das einfach wunderbar bedient. Und ja, das alte Lied, genau, muss man sich da irgendwie neu erfinden. Jetzt bei mir haben sie natürlich leichtes Spiel, weil ich jetzt nicht die ganze Diskografie kenne. Von daher konnte ich das recht unvoreingenommen hören und hätte jetzt gar nicht unbedingt von vornherein raushören können, dass es das bei ihnen schon vorher gab. Aber ja, wenn es für sich funktioniert, also ich denke mir auch bei anderen Kunstformen würde man das ja auch gar nicht unbedingt so heranziehen, oder? Also wenn jetzt ein Gemälde von einem Maler, also so Picasso, wenn jetzt ein Bild den gleichen Stil hat wie das andere, dann sagt ja auch keiner so, oh, ist ja langweilig, warum machst du nicht mal irgendwie Impressionismus oder warum machst du nicht mal, keine Ahnung, klassische barocke Malerei oder so, ne? Das ist halt, wenn das Sprachrohr ist, was du hast als Künstler oder Künstlerin, wunderbar. Ne? Und wenn dann noch was bei uns abfällt, dass man sagt, man hat es auch nur ein einziges Mal gerne gehört, dann ist es ja auch schon super.
Ja, auf jeden Fall, ja. Ich bin sehr gespannt, ob wir jetzt wieder 10, 11 Jahre warten bis zur nächsten Platte. Aber wenn es dann so ist, dann ist es so. Wir haben auf jeden Fall genug bekommen in den letzten 30 Jahren oder so, um uns so ein bisschen über Wasser zu halten oder um, wenn wir diesen Donut als Rettungsring sehen, dass wir uns daran festhalten können, während wir durch diese bleierne digitale Suppe schippern, in die sie uns schmeißen, dann ist das für mich auch in Ordnung.
Ja, ich habe als nächstes einen alten Podcast-Bekannten dabei, und zwar Alex Paris. Der hat sich in den letzten 2, 3 Jahren wirklich so zu einem meiner Lieblingskünstler, glaube ich, im Bereich Dubstep und Drum and Bass entwickelt. Ich hatte 2024 auch sein Album dabei, Entanglements. Und ich habe den danach auch ein bisschen im Blick behalten, und der haut wirklich immer nur gute Sachen raus. Und jetzt war es mal wieder so gut, dass ich es auch mitnehmen wollte, und zwar die EP Sabotage. Es ist für mich einfach faszinierend, wie man so Genres wie Dubstep so happy rüberbringen kann. Also der Song Cape Ranger, hoffe ich, spricht man es aus, der auch auf der Playlist ist, der ist so leicht und luftig und sommerlich, und trotzdem ist das irgendwie Dubstep und Drum and Bass, aber auch, also ja, weiß ich, so diese abstrakte Herangehensweise an Drum and Bass, jetzt nicht so diese mainstreamigere Spielart, ne, die es ja auch gibt, die sowieso dann sehr zugänglich ist. Das kommt da auf dieser EP, aber es kommt halt dann eben auch so dieses komplett versüffte Dubstep-Keller-Zeug, was der eben auch wunderbar kann. Der kann halt beides. Der kann diese melodiöseren Sachen, der kann aber auch diesen Keller-Sound und ach, ich weiß auch nicht. Das ist so einer, wo ich jetzt momentan wirklich mich immer freue, wenn ich höre, dass da was kommt, weil das bei mir wirklich mitten ins Schwarze trifft und da darf bitte ganz, ganz, ganz viel noch kommen in nächster Zeit. Und was ich auch toll fand in diesem Monat, ist die neue EP von Fireground, Refreshing Part 2, ist auf Tresor erschienen. Ist ein Duo, das eigentlich aus Neapel kommt, aber eben bei Tresor unterwegs ist. Hard Groove Techno, das ist eigentlich immer so die Marschroute, die sie haben. Momentan höre ich irgendwie viel so härteren Techno auch. Und das ist so eine Art von härterem Techno, der auch ein bisschen Köpfchen dabei hat, finde ich, auch wenn das auch sehr funktionale Musik ist. Also das ist sicherlich so für DJ-Sets gemacht und für die Tanzfläche, funktioniert auf Kopfhörern aber auch gut. Und vor allen Dingen der Song Elysir ist wirklich, wirklich toll, finde ich. Der ist so richtig pluckernd und einnehmend und der ist auch auf der Playlist.
Ich würde jetzt mit dir in den Urlaub fahren, falls du Lust hast. Ja, gerne. Nehme ich dich auf so eine kleine Reise mit. Wir fahren jetzt erstmal nach Italien und dann nach Griechenland. Wenn ich aber Italien meine oder sage, meine ich Köln. Denn wir,
okay. Klar.
Ja, ich meine Mailand oder Madrid, Hauptsache Köln, wie auch immer. Nee, wir sind jetzt bei den Gigi Girls und das ist Italo-Pop-Wave-Pop, aber aus Köln. Und dann auch noch mit dem schönsten Trick der Helge Schneider Aufmerksamkeitsschule, nämlich das Debütalbum direkt Greatest Hits nennen. Und das hat auf jeden Fall für mich funktioniert, denn das ist so wunderbarer, so 25 Grad Luft unterm Hemd durch Weh, Pop, sehr angepeitscht. Manchmal catchy, aber immer. Und Baci Astolé kommt auf die Playlist und das ist wirklich, ja, Italo-Pop. Größtenteils italienisch gesprochener, gesungener Pop und von den Gigi Girls. Und das hat mir wirklich sehr gut gefallen und geht komplett ohne Angst vor jedem Kitsch völlig auf in seiner Mission. Und ob das jetzt aus Köln oder aus was auch immer Neapel ist oder so, nehme ich auf jeden Fall so hin. Das wäre mein erster kleiner Abstecher in dem Fall. Und dann würde ich noch zu Bound by Endogamy in Griechenland vorbeischauen. Der Song Never Wake Up Again. Griechische Band, ist alles ein bisschen weniger sommerlich und vielleicht alles ein bisschen weniger positiv. Vielleicht merkt man das auch an dem Titel. Das Album heißt Steamy Highway Have No End und das hat sehr, ja, so leicht kratzigen Cold Wave, Elektropop, Minimal Wave, auch alles ein bisschen farbbefreit mit analogem Sound und maschinentanziger Stimmung, aber auch sehr schöner Stimmung und Stimme und das schreit Geheimtipp und darf gehört werden. Und während ich diesen letzten Satz ausspreche, fahren wir gerade hier wieder zurück, sind wieder zu Hause in unserer kleinen Podcast-Zentrale und du kannst mit der nächsten Platte weitermachen, die uns aber, ich weiß gar nicht, wo die uns jetzt hinschießt, aber das wirst du uns jetzt erklären.
Ja, also gefühlt ballert die uns jetzt erstmal so in den Weltraum mit so 5 Loopings dann und ja, keine Ahnung, dann einmal kreuz und quer. Ich bin sehr gespannt, was du davon hältst. es geht um das neue Album von Lone. Hyperphantasia heißt es. Lone ist, glaube ich, jemand, der hier recht bekannt sein dürfte. Also ich kenne ihn tatsächlich über diesen Podcast, aber ich glaube, bevor ich hier mitgemacht habe, ich glaube, als ich mal durch die alten Seasons mich gehört habe, bin ich bei ihm mal hängen geblieben. Ja, und endlich gibt's was Neues. Also, weil es ist auch schon 5 Jahre her, dass das letzte Album Always Inside Your Head erschienen ist. Und 4 Jahre, seit die letzte EP erschienen ist, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Zumindest haben mir das meine Quellen berichtet. Und so wie dieses neue Album klingt, glaube ich, dass viele von diesen seitdem verstrichenen Jahren in die Arbeit von diesem Album geflossen sind, weil dieses Album ist so, so, so anspruchsvoll produziert, für meine Laienohren zumindest. Vielleicht mal kurz zu diesem Albumtitel Hyperphantasia. Ich kannte es vorher nicht. Natürlich wird man netterweise von den Pressetexten sofort aufgeklärt, was das überhaupt ist. Das ist eine Variante von der menschlichen Vorstellungskraft, die extrem realitätsnah ist. Also wie so ein Minifilm quasi, dass man sehr, sehr bildlich Dinge vor sich sieht, als ob sie wirklich vor einem wären, auch wenn es nur die Vorstellung ist, teilweise auch mit anderen Sinneseindrücken. Was habe ich dann also sofort gemacht? Erstmal einen Test gemacht, ob ich das habe, aber ich habe es leider nicht, muss ich euch leider berichten. Ich stelle es mir auch sehr anstrengend vor. Zumindest, wenn dieses Album annähernd daran kommt, wie es sich anfühlt, glaube ich, dass es anstrengend ist. Aber im bestmöglichen Sinne, weil Lone uns hier wirklich alles um die Ohren knallt, was er, glaube ich, irgendwie in den letzten 20 Jahren mal so an Einflüssen gesammelt hat, was er selber in seiner Musik verarbeitet hat und es so zu einer riesigen Suppe herankocht, die aber mir trotzdem sehr gut schmeckt, auch wenn es mich eben überfordert, was da alles so an Gewürzen drin ist. Und dieser Minifilm, der diese Hyperfantasie wohl sein soll, ist in dem Fall wirklich keine stringente 0815-Geschichte, sondern eher so ein Stream-of-Consciousness-Arthouse-Film. In jedem Song auf diesem Album passiert so unglaublich viel. Ich glaube, man könnte wirklich über jeden einzelnen Song jetzt hier auf 20 Minuten Länge sprechen, was da alles los ist. Teilweise mit kleineren, sanfteren Tönen, teilweise die volle Breitseite. Er schnappt sich da UK Garage, er schnappt sich da aber auch Breakbeat, er schnappt sich auch Breakbeat Hardcore, er schnappt sich irgendwie, keine Ahnung, so Two-Step-Elemente. Es ist auch mal ein bisschen wonky hier und da. Es ist wirklich einfach so voller Eindrücke. Und ich habe dieses Album so oft gehört, wie ich, glaube ich, seit ich jetzt in dem Podcast dabei, wenn selten ein Album in der Vorbereitung gehört habe. Also so im Laufe des Jahres, ne, wenn man jetzt im Februar ein Album bespricht, was man toll findet, dann hört man es nach hinten raus ja auch noch oft, bis es dann am Ende des Jahres dann irgendwie auf Platz 3 oder so landet. Aber jetzt so vor der Folge, ja, habe ich wirklich ganz, ganz selten ein Album so oft durchlaufen lassen. Und das ist ja das Verrückte, dass es irgendwie schon anstrengend ist, aber man ist halt echt in diesem Raumschiff, was dieses Album ist, so in den Sitz gepresst und fest angeschnallt und starrt nach vorne und versucht einfach alles mitzunehmen, was da so an einem vorbeifliegt. Und das klappt dann auch irgendwie. Und ich finde es einfach faszinierend, wie er das schafft, dass das so viel beinhaltet und es auch sich, also dass man danach jetzt nicht gerade entspannt aus dieser Hörerfahrung geht, aber so erfüllt, ne? Also es ist so, ich weiß nicht, das ist so überbordend und hat auch so was Luftiges eigentlich an sich, obwohl es ja so viel ist. Man wird teilweise so richtig so hoch katapultiert. Da ist nicht ein einziger Ton, nicht ein einziges Geräusch, nicht ein einziges Instrument, was nicht genau da ist, wo es sein soll. Also nichts davon klingt irgendwie zufällig. Und das habe ich auch lange nicht in dieser Detailversessenheit gehört. Und was ich vor allen Dingen spannend fand, und da wird mich auch deine Meinung mal interessieren, weil du dich in seiner Diskografie viel besser auskennst als ich, wie er mit Vocals dieses Mal umgeht. Also die sind so, so viel präsenter für mein Empfinden, als es in der Vergangenheit noch der Fall war, aber natürlich auch da nicht nur im klassischen Vocal-Sinne, auch teilweise so eher instrumental eingesetzt, aber teilweise schon auch doch recht präsent und klassisch. Also ich habe auch Reviews gelesen, wo geschrieben wurde, dass das, und das ist jetzt vielleicht für dich fast ein Affront, aber wo geschrieben wurde, es würde an frühe Disclosure erinnern. Und das kann ich durchaus nachvollziehen, obwohl es ja eigentlich so in der elektronischen Welt so ziemlich auf der anderen Seite des Spektrums ist, ne, weil es dann doch sehr auf die 12 geht, was Disclosure so machen mittlerweile zumindest. Und Lone da ja dann doch eher so, ich glaube nicht jetzt auf das partymachende Mainstream-Volk so viel setzt, wenn er ein Album produziert. Ja, aber das ist für mich was das Album von dem, was ich von ihm bisher kenne, abhebt, dieser Einsatz von Vocals. Und es ist einfach eine verrückte Reise, was soll ich sagen, ja? Also wer das nicht einmal mitgefahren sein will, diese Achterbahn, da weiß ich auch nicht. Ich kann es echt empfehlen. Das ist für mich momentan wirklich ein heißer Contender fürs Album des Jahres bei mir. Und das hätte ich vorher gar nicht unbedingt erwartet. Wie hat es dir gefallen?
Ja, da war viel dabei auf jeden Fall. Also wenn ich jetzt mal vorweg das zu dem Thema Vocals. Also ich würde ihn, also ich habe das diesmal auch ein bisschen anders erlebt. Also er hatte auch schon mal Feature etc., aber ansonsten geht es vokaltechnisch ja oft dann eher in so eine Sample-Richtung und Dann werden eher Vocal-Fetzen benutzt oder andere Tracks gesampelt und so weiter. Aber das ist hier auf jeden Fall, wenn das dann eingesetzt wird, ich finde es dann auch interessant, bei welchen Tracks das eingesetzt wird, wenn es dann wieder so ein bisschen auch in diesen Downtempo-Bereich geht oder vielleicht auch so ein bisschen was seiner wirklich ganz, ganz alten Soundwelt entspricht. Das ist auf jeden Fall ein bisschen anders. Wo wir jetzt auf jeden Fall nochmal durch müssen, ist der Name meiner Lone Best-of-Playlist, auf der ich meine Lieblingstracks von ihm versammle. Darf ich dir den Namen nennen?
Hat das was mit Gänsen zu tun?
Nein, nein.
Schade, ja, aber gerne trotzdem.
Sie heißt Lohnenswert.
Oh, ja, okay. Mhm.
Also wenn du jetzt hier an der Stelle das beenden möchtest, kann ich das nachvollziehen, aber ich finde es jetzt wichtig, das einmal hier offen zu legen.
Ich bin froh, dass ich das jetzt über dich weiß, auf jeden Fall.
Ja. Wir können es ja auch positiv drehen. Der Mann hat genug Tracks, die sich lohnen, auf so eine Playlist auch zu kommen. Und ich bin wirklich, also ich hatte so ein bisschen meine Reise mit diesem Album. In unserer letzten Folge habe ich am Ende bei den Dingen, die jetzt so rauskommen oder worüber wir sprechen könnten, ja auch gesagt, dass ich so ein bisschen Angst davor habe oder so ein bisschen überlegen muss, wie ich das denn so finde. Und jetzt sind ja auch wieder einige Wochen vergangen und ich bin jetzt gerade, während wir das aufnehmen, bin ich auf jeden Fall in einer positiveren Stimmung, was das betrifft. Weil ihm gebe ich da auch durchaus mehr Chancen vielleicht als anderen. Also man muss auch sagen, also so zwischen 2009 und 2016, finde ich, da war er, auch wenn ich ihm das nie so deutlich gesagt habe, da war er wirklich so on top of the world, also zumindest so on top of his game. Also es gab keinen Release, der irgendwie nicht heiß erwartet wurde, ob das jetzt EPs sind, 12 Inches sind oder Alben sind. Er hat ja alles am Start gehabt, also ist ja bei weitem kein reiner Albenkünstler. Seine Form von so sehr buntem Raving House, damals aber eben auch so Downbeat, und er hatte eher so mit Instrumental Hip-Hop angefangen, also hatte er so Beat-Tapes gemacht auf Actress altem Label oder sowas, zumindest bis Anfang der 10er Jahre, da wurde es dann irgendwann immer so straighter und tanzbarer, und das ist schon echt eine Liga für sich, also da konnte man schon irgendwie auch so ein bisschen darüber reden, als es so diesen Wandel gab, ob das so ein bisschen ist wie Boards of Canada, die plötzlich House machen. Das hatte dann was sehr Schwitziges, Euphorisches, auch so ein bisschen was Tropisches, so sehr sonnendurchfluteter Rave. Wir haben vorhin bei Color da vorne so ein bisschen über Sonnenschein gesprochen. Also hier brüllt einem die Sonne ja so ein bisschen ins Gesicht, aber das soll jetzt nicht bedeuten, dass das so ein Happy-Go-Lucky Beach-Club-mäßiger Sound ist, also ganz und gar nicht. Was er aber auch hat, ist so, er hat so ein paar sehr ikonische Sounds, die sich so durch seine Alben ziehen, woran man ihn immer wieder erkennt. Und jetzt ist es ziemlich genau 10 Jahre her, da hat er bis dato wildestes Album rausgebracht. Also Levitate gab es 2016, das war so ein relativ kompaktes, aber sehr wuchtiges Breakbeat, Drum and Bass mäßiges Rave-Album, auch mit klassischem Lone-Sound verpackt, aber war dann wirklich ein ziemlicher Wandel von dem, was die Jahre vorher ging. Und da war es zum ersten Mal so, okay, der hat jetzt echt nochmal was anderes vor. Und 10 Jahre später treibt er das echt auf die Spitze, obwohl er ja zwischendurch sich mal wieder so ein bisschen zurückhaltender geäußert hat musikalisch. Also möchte er so, gerade auch sein 21er-Album ist ja sowas von weit weg von dem hier. Und das hier ist ja nicht nur krachend oder schnell, das ist ja auch super cheesy und kitschig auf eine Art. Und ja, es fängt bei dem Cover auch schon an, klar. Und ich habe da echt gekämpft, ne? Also bin jetzt aber durchaus schlauer und nach ein paar Mal durchsteigen offenbart sich da wirklich ein sehr intensives, das Album ist ja auch nicht gerade kurz, ne? Es geht ja über eine Stunde ungefähr oder hat 16 Tracks, glaube ich, ein sehr freudiges, euphorisches Album, und dieser quietschende Ballon, der hier so durchpeitscht, der aber dann trotzdem auch zwischendurch noch so mal so ein bisschen so runterkommt, wo dann Tracks dabei sind, die dann so den Spät-Nuller-Lone nochmal so kurz aus dem Ofen hervorholen, das funktioniert dann doch echt ziemlich gut. Und das wird vielleicht jetzt nicht unbedingt mein Favorit und es werden jetzt vielleicht nicht 5, 6, 7 Tracks auf lohnenswert erscheinen, aber ich bin dann doch sehr angetan davon, ja.
Das freut mich. Also ich war da wirklich ein bisschen unsicher, weil ich mir schon denken konnte, dass du bestimmt auch reingehört hättest, ne, ohne dass ich das jetzt hier mitbringe, weil du ja dich bei ihm sowieso ein bisschen in der Diskografie bewegst. Aber ja, wie du sagst, es ist ja sicherlich kein Album, was einem so zufliegt, ne? Also auch wenn man mit den anderen Releases von ihm vertraut ist.
Ja, je nachdem, in welche Richtung du so gehen möchtest oder wenn es da irgendwie noch was gibt, was du noch nicht kennst oder so, kann man da unterschiedliche Empfehlungen auf jeden Fall machen. Da geht es in verschiedenste Richtungen. Aber da ist eigentlich fast alles ein Gewinn. Das ist halt das ist halt das Schöne. Und dann auch bei jemandem, der jetzt seit irgendwie 18 Jahren Platten veröffentlicht. Nicht so verkehrt. Wir sind nochmal ganz woanders. Du hast ein Gitarrenalbum mitgebracht. Jetzt habe ich mir gedacht, das mache ich dann doch auch mal. Wir sind jetzt bei Glass and Bones von der schwedischen Band Magda Verskan, was ungefähr, also es ist nicht nur ungefähr, es ist ein schwedisches Wort und es gibt eigentlich eher so dieses Wort Magdavare, was für was benutzt wird, um Männer zu beschreiben, die eine Machtposition haben, und es gab nicht so richtig das weibliche Pendant dazu und deswegen hat sich die Band eben Magda Verskan genannt, was dann eben ungefähr die, ja, die weibliche Version von Personen an Macht ist oder Person oder eben dann Frau an der Macht, Frau mit Power. The Female Holder of Power, haben sie auch mal gesagt auf Englisch. Und oder einfach eine Powerful Woman, wie man das auch möchte. Und das ist für mich eine, wir waren gerade bei Ende der Nullerjahre, bin ich auch immer wieder fasziniert davon, wie lange es die eigentlich schon gibt und wie zuverlässig die dann auch sind. Man konnte eigentlich so ein bisschen die Uhr danach stellen, dass das Quintett so alle 4 Jahre mit einem Album ums Eck kommt, dass sie dann auch so brav durchnummeriert haben. Also 2009 gab es das erste Album, 2013 gab es das Album 2, 2017 gab es das Album 3, also die hießen auch so. Dann wurden sie ein bisschen mutiger, haben zwar wieder 4 Jahre gebraucht, aber 21 dann zum ersten Mal einem Album einen Titel gegeben und jetzt haben sie dem neuen Album wieder einen Titel gegeben, aber sogar 5 Jahre gebraucht. Also das ist wirklich sehr, sehr rebellisch, was sie hier so veranstalten. Nichtsdestotrotz ist das alles wieder ganz fantastisch geworden. Das ist wieder einmal sehr so jangly, Power, Post-Punk, Pop, Dream-Pop so ein bisschen und alles, was dem verwandt ist, mit sehr mitreißenden Hooks, auch in sehr hallgetunkten Gitarren-Soli. Es hat so ein bisschen diese angespitzten Post-Punk-Gitarren, aber auch so diese, ja, ich mag halt die Stimme der Sängerin Maya Milner sehr gerne und ich kann auch irgendwie nachvollziehen, wenn das vielleicht nichts für einen ist, aber für mich funktioniert das halt wirklich, wirklich gut, weil auch, ja, die Musik sich manchmal so in Richtungen vorwagt, in denen ihre Stimme gar nicht mehr so mitkommt, aber trotzdem inbrünstig mitgeht und mitgehen will. Und sie klingt nicht unbedingt immer wie eine Sängerin, aber wie jemand, die gerne singt, falls das Sinn ergibt. Und das hat für mich einfach eine sehr, das, ja, da ist für mich einfach so diese passende Attitüde irgendwie so dabei. Und was dieses Album auch ist, und da passt es vielleicht dann doch so ein bisschen zu Lone, auch wenn das musikalisch relativ wenig miteinander zu tun hat, es ist aber so ein bisschen dieser Faktor Euphorie. Und das ist bei aller Farblosigkeit, die diese Musik sonst so mitbringt, dann doch ein bisschen was anderes. Sehr, sehr hell, auch im Vergleich vielleicht zu älteren Platten. Sie haben sich 2008 gegründet auch, das hat damals der Bassist gesagt, so als Antwort auf die ganze fröhliche und happy klingende Musik aus ihrer Heimatstadt Göteborg. Dass da auch niemand von ihnen wirklich irgendwas mit Instrumenten anfangen konnte, hat man auf dem ersten Album vielleicht noch so in Teilen ein bisschen gehört, aber trotzdem hatte der Sound eben auch schon so ein bisschen dieses Dreamy Army in die Luft punchende, und das hat sich dann so ein bisschen entwickelt, hat auf jeden Fall immer so einen gewissen Punch auch gehabt, wurde aber jetzt irgendwie dann doch langsam ein bisschen euphorischer oder offener. Das heißt, es braucht ein bisschen weniger Hall- und Nebelwände, hinter denen sich die Songs verstecken müssen, sondern man traut sich so ein bisschen mehr raus. Wenn dann ein Song Poppy heißt, auch wenn das damit gar nichts zu tun haben soll, dann ist er aber trotzdem vielleicht auch ein bisschen Poppy, und wie sich eben hier die zum Beispiel die Melodie des Chorus hier so überschlägt und so all in geht. Das mag ich eben sehr gerne. Und das ist so ein Moment, von dem ich gerade sprach, wo dann die Stimme von Maya Milner halt wirklich mitgeht und sagt so, nee, Song, warte mal nicht auf, also warte auf mich, ich komm mit. Auch wenn es die Stimme vielleicht nicht unbedingt hergibt. Und das ist überhaupt nicht negativ gemeint. Ich mag das sehr, sehr gerne. Und bin wieder sehr angetan von einer Platte, einer Band, die sich nicht neu erfindet, aber in ihrer Ecke doch etwas anderes versucht, und das ist wieder aufgegangen, meiner Meinung nach. Kannst du da was mit anfangen?
Ja, ist meiner Meinung nach wirklich aufgegangen. Also ich habe die Band irgendwie Ende der 10er Jahre erst entdeckt, als Irr rauskam damals.
Ja.
und war dann schon sehr angetan, war auch aber trotzdem ein bisschen traurig, weil ich dachte, wenn das in meinen Teenagerjahren rausgekommen wäre, dann
ich weiß genau, was du meinst.
Ich da, glaube ich, ne, ja. Da wäre ich dann noch mehr drauf reingekippt, weil irgendwie ist ja schon, also schon leider auch ein bisschen so, zumindest geht mir das so, dass naja, man mit den Jahren irgendwie, man reagiert anders, finde ich, auf so Musik. Vielleicht manchmal ein bisschen weniger, ja, so all in, weniger all in auf Hörerinnenseite. Nichtsdestotrotz hat es mir damals eben super gefallen. Ich habe sie dann ein bisschen aus den Augen verloren, muss ich zugeben. Und bin ganz froh, dass ich sie jetzt dann wieder hören durfte. Und ich bin tatsächlich die Fraktion, die mit ihren Vocals schon ab und zu ein bisschen Probleme hat. Mhm. Nicht so sehr, weil ich stimme dir zu, sie teilweise dann nicht unbedingt wie eine Sängerin klingt, sondern eher wie jemand, der halt gerne mitsingt. Das finde ich erstmal okay. Nur die Tonlage ist für mich dann einfach teilweise schwierig. Also wenn es diesen extremen Kopfstimmenbereich geht, wo dann der Ton dann vielleicht nicht mehr so ganz da sitzt, wo er sitzen sollte, dann tut es mir einfach ein bisschen weh irgendwie. Also ja, also es ist irgendwie auch, ich finde es fast ein bisschen schade, dass es mir dann da so geht, weil ich das eigentlich grundsympathisch finde, dass sie das so machen und auch nicht so viel Wert auf Perfektion legen. Aber ja, es ist halt einfach so, dass es dann an manchen Stellen für mich ein bisschen zu dolle ist. Aber ich finde, dass das auf Albumlänge sind das wenige Momente. Also das ist jetzt nichts Dramatisches oder so. Es ist nach wie vor viel Cure drin, finde ich. Das hatten sie früher ja auch schon. Aber es ist halt jetzt nicht so die depressiven Cure, sondern eher so die Cure, denen es gerade ganz gut geht, ne? Also so, die schon wissen, läuft jetzt nicht alles so toll in der Welt und vielleicht auch nicht in meinem Leben, aber heute Abend ist ganz okay. So klingt das für mich und hat mich auch viel an Always erinnert, die da vielleicht ein bisschen glattpolierter unterwegs sind, auch was die Vocals angeht. Insofern, ja, ist irgendwie, ich weiß nicht, ich habe auch viel so User-Kommentare gelesen mit dem alten Lied, dass es jetzt keine Weiterentwicklung ist und dass das so klingt wie die Sachen davor. Finde ich irgendwie gar nicht so per se, ne? Also, weil, wie du sagst, sie rein von der Stimmung gehen sie da schon so ein bisschen in eine andere Richtung. Und das steht ihnen auch ganz gut. Und es zeigt ja auch diese diese Ausgangslage, dass man da jetzt sich gründet, weil man eben nicht nur diese Sunshine-Sachen machen möchte. Am Ende landet man dann doch beim Sunshine, aber halt irgendwie ein anderer Sunshine. Und dann hat sich's ja auch gelohnt. Das ist ja auch eine Erweiterung, ne? Wenn alles andere nur Sunshine A bedient und jetzt hast du aber diesen, ja, post-punkigeren Jangle-Pop-Sunshine, dann super. Dann ist das für mich auch eine deutliche Weiterentwicklung und eine deutlich andere Richtung, auch wenn der Grundsound sich nicht ändert. Ne? Aber naja, ich weiß, du kannst es ja eh nur falsch machen, ne, als Band. Also entweder du machst es komplett anders, dann laufen dir die Fans weg, weil sie sagen, oh, das klingt ja gar nicht mehr so wie früher, oder du machst halt das Gleiche, dann sind sie auch unzufrieden. Also so wie sie es machen, ist es ganz gut. Und wenn man jetzt nicht ein Problem damit hat, dass jetzt bei den Vocals irgendwie mal ein Ton vielleicht ein Müh woanders ist, dann ist das ein tolles Album, finde ich. Was jetzt auch ganz gut, finde ich, so in diese Jahreszeit gerade passt, so diese Übergangsphase. Also gut gewählter Release-Zeitpunkt, meiner Meinung nach.
Ja, finde ich auch. Sehr schön. Da sind wir uns doch nochmal ein bisschen einig geworden. Ich möchte auch nochmal ins Rennen werfen. Sie haben 19 oder 17, eins vorbei, ich weiß es nicht mehr, ist auch wurscht. Sie haben eine 7-Inch rausgebracht, um dieses wunderschöne Format nochmal hier zu erwähnen, mit dem tollen Song Onkel. Und das ist so einer meiner absoluten Lieblingssongs von Ihnen. Der ist auf keinem Album drauf, aber das ist ein Hit unter den Hits und den liebe ich heiß und innig. Und den würde ich jetzt hier nochmal erwähnen, weil zudem habe ich doch sehr viel Airdrumming betrieben im Laufe der letzten Jahre. Und das könnt auch ihr tun. Bucht meinen Workshop, ich zeige euch, wie das funktioniert. Wie ihr zu Onkel von Magda Verskan wunderschönst die Airdrums bedienen könnt. So viel dazu, ja. Bevor wir hier zum Ende kommen, nochmal der letzte Hinweis auf unsere Playlist, Track 17 Playlist zum Podcast. Wir haben nicht nur die 5 hier etwas ausführlicher vorgestellten Platten mit jeweils einem Song dort vertreten, neben der Folge an sich, sondern eben auch die anderen 12 Empfehlungen des Monats. Eine habe ich noch. Es gibt ein Album von Absemi und Valentina Magaletti, letztere hier auch schon häufiger Thema gewesen, die auch mit sehr vielen Leuten zusammenarbeitet und es entsteht immer was wahnsinnig Interessantes daraus. Die italienische Drummerin, die sowieso ganz viel zum Thema Rhythmus beizutragen hat. Und wenn dann jemand wie Absemi, auch eine sehr spannende Musikerin, da mitmischt, die sowieso sehr viel vom Thema Rhythmus und Drumarbeit hält, dann bin ich da immer sehr hellhörig. Und das Album ist echt toll geworden. Es gibt den Track Superimposed. Und das ist meine letzte Empfehlung für diesen Monat. Was sind denn deine letzten?
Ja, ich habe noch eine kleine, feine EP namens Runner dabei von Submarine, die auf 1985 Music erschienen ist. Ist eine ganz spannende EP. Er hat in einem Interview gesagt, dass die entstanden ist nach so einer recht schwierigen Zeit in seinem Leben, wo er irgendwie auch gar nicht so in Kreativität gefunden hat. Und dann hat sich da was verändert, so eine Art Brustlöser. Und dann sind recht schnell diese vier Songs, die jetzt diese EP bilden, entstanden. Und finde ich einfach mal ganz cool, das als Hintergrund zu wissen, weil die EP auch genauso so klingt. Also da ist einerseits so ein Opener, Runner heißt der Song auch, so richtig düsterer Dubstep. Und dann der zweite Song, Grounding, der ist dann einfach so Liquid Drum and Bass und so tüdelü. Also irgendwie wieder verrückt, wie das so nebeneinander funktionieren kann. Und es tut's eben auch, es funktioniert wunderbar nebeneinander. Und Grounding findet ihr dann eben auch auf der Playlist. 20 Minuten geht die EP und da sind wirklich eine Menge Stimmungen dabei. Also wenn man sich einmal durch das emotionale Spektrum hören will, dann bitte da zugreifen. Dann habe ich noch Polygonia dabei, mal wieder. Ceaseless Motion heißt ihre aktuelle EP. Alte Podcast-Bekannte mal wieder. Ja, ich finde es immer noch krass, was diese Frau mit Percussions und Beats anstellt. Ich glaube, da gibt es echt niemanden im Technokosmos, der das aktuell so elaboriert aufbaut wie sie. Klingt immer noch so ein bisschen nach Traumwelt, also wie schon Dream Horizons letztes Jahr, aber dieses Jahr so ein bisschen mehr Fokus, würde ich sagen. Also irgendwie auch so ein bisschen so Naturelemente mit drin, bin ich auch immer ein Fan von, hat bei mir also offene Türen eingerannt. Der Pressetext hat geschrieben, es wäre gleichzeitig ritualistic, aber auch futuristic und ich finde, das ist perfekt zusammengefasst, da habe ich nichts hinzuzufügen und auf der Playlist ist der Titeltrack Ceaseless Motion und als allerletztes habe ich noch ein Lebenszeichen von Untold dabei, der hat jetzt auch 10 Jahre, glaube ich, gebraucht, seit das letzte Album rausgekommen ist. 14 Jahre, glaube ich, seit der letzten EP. Dazwischen kamen, glaube ich, 2 Singles. Ja, einer der großen Namen eigentlich so der britischen Untergrundbassmusik in den 10er-Jahren. Und der hat jetzt eben die EP Heck 036 veröffentlicht. Und die ist so gut, dass ich jetzt auch mal hoffe, so wie mit Seafield, dass der jetzt nicht direkt wieder dann abtaucht und uns dann wieder hier im Trockenen sitzen lässt. Die erste Hälfte ist so richtig gelöst, eigentlich ungewohnt für seine Verhältnisse. Aber dann kippt er dann doch in gewohnte Gefilde und dann wird es richtig düster, richtig dreckig, also richtig so typischer Untold Bass, würde ich sagen. Und ja, der Song auf der Playlist, finde ich, von meinen Songs zumindest heute, ist der beste Songtitel. It's not my fault, but it is my problem.
Das, den Satz kann man sich doch mal häufiger auf die Stirn tackern und so ja. durchs Leben gehen. Ist was dran, ja. Ich nominiere als besten Tracktitel bei mir heute mal Under the Covers von Carla Del Forno, weil ich gleich ins Bett gehen werde und freue ich mich dann auch schon drauf. Das dürft ihr natürlich auch, es sei denn, ihr seid da schon, während ihr den Podcast hört, wo auch immer ihr das macht, das wissen wir ja gar nicht. Ob ihr jetzt gerade auf irgendeinem Laufband um euer Leben rennt oder ob ihr irgendwie in der Badewanne liegt und Kerzen angezündet habt, ob ihr spült, arbeitet oder gerade irgendwie heiratet und euch denkt, warte, bevor ich Ja sage, muss ich aber noch eben kurz wissen, was die jetzt zum neuen Lohnalbum sagen, das ist ja auch okay, können wir nachvollziehen oder was auch immer.
Hört, von Gänsen hört. Vertrieben werden.
Richtig, oder wenn ihr gerade gegen Gänsen kämpft oder sowas und gegen Gänse kämpft und nicht wisst, was ihr zu tun habt. Mein Tipp ist, gebt auf und lasst sie gewinnen. Und
ja, das ist so.
Mit diesem Tipp würde ich uns in den Feierabend verabschieden und euch vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Dankeschön, Melanie, für die heutige Folge.
Ja, danke euch. Danke dir.
Und ich bin sehr gespannt darauf, ob wir bei unserer nächsten Ausgabe über das neue Boards of Canada Album sprechen werden. Ob das Thema sein wird oder nicht, mal schauen. Ansonsten wartet in den nächsten 4 Wochen auf jeden Fall einiges Gutes auf uns und die Themenliste füllt sich langsam so ein bisschen. Viel Spaß beim ESC, Melanie, wünsche ich schon mal.
Dankeschön.
Darüber danke dir. Reden wir dann nächstes Mal ausführlich in einem 4-stündigen Special und dann
genau.
hören wir uns nächstes Mal wieder. Bis dann. Tschüss.
Tschüss.